Ja, meine Lieben, ich darf Sie euch heute auch wieder recht herzlich begrüßen. Gleich am Anfang habe ich eine Frage, ganz lockere Frage. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut? Geht's dir wirklich gut? So oft sagt man so locker, ja, geht mir gut. Geht ja vielleicht im Moment ganz gut, aber manche sind vielleicht auch irgendwie in so einem Loch drin. Und sehen gar keinen Silberspalten im Horizont, gar kein Licht mehr so richtig. Aussichtslos. Aussichtslos. Darüber soll es heute auch ein bisschen gehen. Ich habe das einfach mal überschrieben mit aussichtslos. Ausrufezeichen, Fragezeichen, aussichtslos. Hey. Es kommen immer wieder Situationen, wo man doch irgendwo in so einem Loch drin steckt und eigentlich nicht mehr richtig weiß, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob solche auch so schon gegangen ist oder vielleicht momentan auch so geht. Aber wie das Leben so manchmal spielt. Deshalb nehmen wir uns das Thema heute mal vor. Ich habe da so ein paar Punkte wieder zusammengestellt. Gucken wir das mal an. Tunnelkinder. Dann König Hiskia von Juda, keine Märchensache bis zum Ende. Anders als gedacht. Schauen wir uns mal das an, Tunnelkinder. Ne? Also manchmal fühlt man sich ja schon so als Tunnelkind. Gut, es gibt zwei Arten von Tunnelkindern. Ne, es gibt da tatsächliche Tunnelkinder und es gibt dann aber auch Tunnelkinder, die gar nicht im Tunnel sind. Ne, die im psychischen Tunnel drin sitzen. Aber zunächst einmal zu den richtigen Tunnelkindern. Ja, also da sind manche unter Tage und buddeln mit vollen ihren Kräften und sind da wirklich am Arbeiten. Ein so ein Tunnel, den kriegen wir auch in der Bibel rübergereicht und den können wir von dem können wir dort lesen. Ich habe das euch einfach mal mitgebracht. Hier so im 2. Könige und im Jesaja wird von diesem Tunnel berichtet. Und der ist von der Gihon-Quelle bis zum Teich Siloa geht er. Und der ist insgesamt ist der 533 Meter lang, sieht also so aus, streckenweise zumindest. Höhe habe ich mal euch hingeschrieben, 1,50 Meter, na gut, okay, ne? Also irgendwo so in der Größe, also man muss sich schon ein bisschen beugen, damit man durchkommt. Die Breite, gut, je nachdem, was das für ein Schrank ist, der da durchpassen muss, ne? Manche, die machen ja richtig Bodybuilding, ne? 55 bis 65, ne? Also richtig durchgehen, fällt einem zum Teil ein bisschen schwer, so sieht er aus. Gebaut, Größenordnung 2700 Jahre ist das her. 700, etwas mehr als 700 vor Christus wurde der gebaut. Wie haben die den gebaut? Wie haben die den hingekriegt? Ne, der ist zwar nur 533 Meter lang, aber wenn man da auch mal sich die Draufsicht anschaut, echt klasse, ich habe es euch mitgebracht, die Draufsicht auf den Tunnel, da sieht der so aus, ey. Mit da oben, das ist die Gihon-Quelle hier oben. Und hier unten ist der Teich Siloa, der ist innerhalb von den Stadtmauern von Jerusalem, der Teich Siloa. Und die Gihon-Quelle, die waren seinerzeit außerhalb der Stadtmauer gewesen, deshalb haben die den auch gebaut. Ja, damit sie innerhalb von der Stadt auch Wasser haben, wenn es mal irgendwie belagert wird. Wie haben die den Tunnel hingekriegt? Soll ich noch eins draufsetzen? Die haben den von zwei Seiten gebaut. Also ein Bautrupp hat hier unten angefangen und der andere Bautrupp hat oben angefangen. Und hier ungefähr in der Kante, da haben die beiden sich wieder getroffen, die beiden Bautrupps.
Na, also nicht 5 Meter daneben irgendwo rausgekommen oder höher oder tiefer oder sowas. Ne? Also echt klasse. Damals, der Pythagoras, der hat noch lange nicht gelebt. Die ganze Geometrie, die ganze, was weiß ich, Vermesserei, die wir so heute kennen, kannten die damals überhaupt noch nicht? Dumme Frage, wie haben die den gebaut? Echt klasse. Meisterwerk, Meisterleistung für die damalige Zeit. Echt klasse, das waren Tunnelkinder gewesen. Vielleicht haben die da drin nicht. Nämlich jede Fackel, die sie mit runtergenommen hat, hat Sauerstoff verbraucht. Mit was haben die da unten Licht reingekriegt? Die LEDs gab es noch nicht ganz. Solar gab es auch noch nicht so richtig. Nur oberhalb von der Erde, aber nicht da unten drin. Also echt klasse. Meisterleistung. Wer hatte diesen Tunnel in Auftrag gegeben? Das war der König Hiskia gewesen. Der König Hiskia. Wisst ihr, der König Hiskia, das war eine interessante Persönlichkeit. Er war König von dem Südreich gewesen, also es gab ja das Nord- und Südreich da eine Zeit lang, und da war der also über das Südreich der König gewesen. Und gut, sein Vater, das war ja im Südreich dann immer so vererbt, das Königtum, ne? Und sein Vater, der Ahas, das war ein König, oh Mann. Also ich habe in meiner Bibel, ne, in meiner Bibel habe ich da also hier so eine Tabelle da drin. Ich weiß nicht, ob ihr die auch so ähnlich da drin habt. Und da habe ich also die ganzen Könige aufgeführt mit den Jahresdaten und so weiter. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe mir dann immer, wenn ich also die Chroniker und die Könige durchlese, dann mache ich mir dann immer so ein paar Zeichen mit dran. Und auch den geistigen Stand habe ich mir da so mal versucht so ein bisschen zu notieren. Ich bin also von meinen Zeichen von 2x minus, also geistig ganz daneben, bis 2x plus, voll auf der Linie, bin ich hingekommen. Der Ahas hat 2 minus erwischt bei meiner Beurteilung. Der Hiskia, sein Sohn, hat 3 plus erwischt. Ich vergebe eigentlich plus 2 plus. Das war klasse. Der Ahas, der hat also den Tempel, hat er zur Mauerarmee vernageln lassen, er hat die Türen geschlossen, den wahren Gottesdienst, den hat er verboten, er hat andere Götter ins Land geholt, hat den Tempel gebaut und so weiter, hat dort Opferstätten gebaut, hat das ganze Volk vom wahren Gott, hat er einfach weggebracht. Und der Hiskia, sein Sohn, in dem ersten Monat, als er dort, ich sag mal, die Alleinherrschaft hatte, hat er die Türen des Tempels wieder geöffnet, hat es reinigen lassen, heiligen lassen, den Tempel dort in Jerusalem, und hat dort den wahren Gottesdienst wieder feiern lassen. Zu seiner Zeit war seit Salomo das erste wichtige Passa wieder gefeiert worden. Ich habe das mal hier in der nächsten Folie, habe ich das mal so ein bisschen zusammengestellt. Er vertraute auf Gott. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott, den Schöpfer. Das war Hiskia. Und der hatte den Tunnel in Auftrag gegeben. Das ist die eine Seite vom Hiskia. Die andere Seite sieht ein bisschen anders aus. Wenn man da die politische Lage rundherum gesehen hat zu der damaligen Zeit, war die ein bisschen anders gestrickt. Also, da war gerade so das assyrische Volk, was so langsam aber sicher aufstrebend war, ist gegen die ganzen Völker rundherum gezogen, hat die alle eingenommen, ist gewachsen. Hey, 722 vor Christus, da wurde auch das Nordreich, also die 10 Stämme von dem Volk Gottes, die wurden in die Verbannung geführt durch die Assyrer. Die waren bewaffnet, ich sag mal, bis unter die Haarwurzel, und die haben alle Völker besiegt. Und der Hiskia hat genau gesehen, die kommen auch nach Jerusalem. Irgendwann kommen die nach Jerusalem. Und da hat er gesagt, da will ich doch lieber diese Quelle, ne, dass ich die Gihon-Quelle nach Jerusalem reinleite, dass wir wenigstens Wasser da drin haben. Die da draußen, die Belagerer, die sollen kein frisches Wasser finden. Sondern wir in der Stadt wollen nicht verdursten und verhungern, also zumindest nicht verdursten. Deshalb hat er die Quelle, hat er diesen Tunnel bauen lassen. Aus lauter Verzweiflung, sag ich mal mit meinen Worten. Weil er Angst hatte vor diesem Sanhedrin, vor dem assyrischen König. Wer saß jetzt eigentlich im Tunnel? Wer war das Königkind? Der König. Der König wusste weder ein noch aus. Der die Alleinherrschaft über sein Volk hat, die Gesamtverantwortung über sein Volk hat, der wusste weder ein noch aus. Er saß in einem Tunnel drin. In einem psychischen Tunnel. Das lauter Verzweiflung hatte doch so eine Meisterleistung, so ein Meisterwerk da von dem Tunnelbau angeleitet, hat ihn auch gemacht. 1860 in der Größenordnung hat man dann endlich mal wiedergefunden. Lange Zeit wusste man gar nichts mehr von dem Tunnel. Interessant. In der Bibel wird er schon erwähnt. Er sah keinen Ausweg mehr. Geht es dir auch so? Siehst du vielleicht keinen Ausweg mehr? Dass du vielleicht auch in so einem schwarzen Tunnel drin sitzt? Ja. Vielleicht mit deinem Ehepartner? Oder aufgrund von deinem Ehepartner? Aufgrund vielleicht von deinen Kindern? Wenn das so halbwüchsige sind, so Teenies, ist manchmal die Zeit auch nicht ganz so einfach. Sitzt du vielleicht arbeitsmäßig im Tunnel? Hast du vielleicht Entlassungspapier gekriegt? Oder mit Verwandten, sich nicht mehr anguckst, mit Freunden kaum beliebig. Sitzen wir in dem Tunnel drin? Welchen Tunnel sitzen wir? Ist wirklich alles so gut? Kein Lichtblick mehr, kein Aufatmen. Kein Ausweg. Gerade jetzt bräuchte es doch irgendwie sowas, wo du dich dran festhalten kannst. So eine Zusage in der Bibel, ich fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Mensch, das sind plötzlich alles so wohl geworden. Ist der, und da kommt der Freund. Der Sanherib, der syrische König, kommt immer näher. Nimmt alles rundherum ein und du siehst ihn. Mit was für einem riesen Herr er da ankommt. Viel, viel, viel stärker als du selbst bist. Der Sanherib sah das. Natürlich sah das der Hiskia genau, der Sanherib genauso. Der war erfolgsverwöhnt, hey. Ich komme und die anderen, die gehen gerade so weg. Wenn nicht mal sein Plan. Entweder ergeben sie sich oder sie werden getötet. Sag ich mal jetzt einfach mit meinen Worten. Aber wir lesen das auch durchaus dort in der Bibel. Guck mal, ich habe da so ein paar Verse mitgebracht. Wir wollen dir so einen Teil von der Begebenheit, wie sich da abgespielt hat, auch mal lesen. Ne, damit wir also das auch ein bisschen als Rekord haben. Der assyrische König, der schickte dann als drei Würdenträger, natürlich ging er nicht selbst, ne, ging dann also dort in die Nähe von Jerusalem und natürlich auch der Hiskia schickte ein paar Würdenträger von sich. Schickt er dazu den Treffen dahin, die beiden treffen sich. Ne? Und der Rabschake war einer von diesen Würdenträgern, von dem Sanherib, dem assyrischen König, und der gab also eine Botschaft an den König Hiskia weiter. Und er sagte: Schöne Worte alleine erringen keinen Sieg. Na toll, so eine Neuigkeit hat diesen Garten sind gekommen bis jetzt. Was du brauchst, sind gute Berater und leichte Hilfserfahrung. Hey Mensch, das brauche ich mir noch gerade. Ne? Das weiß ich auch selbst. Da braucht mir nicht nur der Feind das zu sagen. Da kriegt man doch den Hals. Von wem erhoffst du dir eigentlich die Rückendeckung, dass du es magst, dich gegen mich aufzulehnen? Hä, du bist hier, du kleines Völkchen, was willst du denn überhaupt? Ausgerechnet von den Ägyptern, der weiß zu Hilfe von diesem verbrochenen Staat, willst du mich schützen? Das hat der Hiskia im Vorfeld schon probiert. Er hat dann versucht, mit Ägypten irgendwie eine Kooperation aufzubauen. Nichts. Die Ägypter hatten ja selbst Angst vor den Assyrern. Er hat also den Ägyptern, er hat noch jeden die Hand durchbohrt, der sich auf ihn stützte. So ist nämlich der Pharao. Er lässt alle im Stich, die sich auf ihn verlassen. Verlass dich nicht auf den Ägypter. Verlass dich nicht auf den, ne? Wo du dir vielleicht was erhofft hast. Es geht aber noch weiter, es geht jetzt noch toller. Ne? Gucken wir mal hier in 2. Könige 18 rein. Vielleicht sagt ihr jetzt, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Als wenn er Gedanken lesen könnte. Dieser Sanherib oder der Rabschake. Aber hast du, wisst ihr nicht alle als Herr von Opferstätten dieses Gottes niedergerissen? Hast du nicht dem Volk in ganz Juda und Jerusalem befohlen, sich nur noch vor dem einen Gott in der vor dem einen Altar in Jerusalem niederzukehren? Hat das alles so ein bisschen, na gut, für ihn war das alles so eine Mache gewesen. Ne? Er kam natürlich von Assyrien, hatte dort auch viele fremde Götter und so weiter, ne? Und hat den Unterschied zum wahren Gott nicht ganz gesehen. Deshalb stellt er hier auch diese Behauptung auf. Aber trotzdem, egal ob er das gesehen hat, ja oder nein, ne, erstmal muss man mit so einer Aussage dann überhaupt klarkommen, wenn man die entgegengesteuert kriegt, so wie jeder ist hier. Und das soll jetzt dieser Gott euch nun noch helfen wollen? Hey, halte mal ist hier, ne? Was erwartest du? Gut, anderes Blatt von diesem Gespräch, gucken wir uns mal an. Der König von Assyrien bietet dir folgende Wetter an. Eine großzügig und eine Ist-Klasse. Er schenkt dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür aufbringen kannst. Klasse, 2000 Leute, ist ja nicht viel. Aber selbst die haben sie nicht, um auf die Pferde zu setzen. Ne? Wenn das dir nicht gelingt, dann ist doch richtig unter der Gürtel. So richtig herausgefordert, rausgekitzelt. Ihr könnt doch noch nicht einmal irgendeinem unbedeutenden Truppenführer meines Herrn Geschwert bieten. Wieso macht ihr die Hoftore dazu von Jerusalem? Hat ja eh keinen Sinn. Ihr könnt es doch mit mir lange nicht aufnehmen. Wird noch toller. Und noch etwas lässt ihr den König sagen. Du denkst wohl, wir wissen, wir seien gegen den Willen des Herrn hier einmarschiert, um alles zu verwüsten. Da irrst du dich aber. Der Herr selbst hat mir befohlen, dieses Land zu erobern und zu zerstören. Merkt ihr diese Ironie da drin? Da kommt einer her und stellt deinen Glauben plötzlich so richtig auf die Probe. Vollkommen in Frage. Der Herr hat mich doch geschickt. Krass, ne? Und irgendwie live. Man könnte das fast eins zu eins in unsere Zeit auch überprojizieren. Ne? Solche Anfechtungen haben wir doch auch, oder? Dann wandte er sich zur Stadtmauer hin und rief laut auf Hebräisch. Also bis jetzt war das alles bloß noch so harmlose Kommunikation zwischen Hiskia und Sanherib, ne, auf der königlichen diplomatischen Ebene. Und jetzt dann geht er ans Volk dran. Und auf Hebräisch, das verstanden alle, die dort auf der Stadtmauer was sagen oder dem Gespräch zuhören. Das verstanden alle. Hört, was nämlich die Königin von Assyrien euch zu sagen hat. Lasst euch von Hiskia nicht täuschen. Das kann euch ja doch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet, ganz sicher wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf herein. Lasst euch von eurem König nichts sagen. Ist das hier doof, wenn ihr auf den hört? Hört nicht auf Hiskia, sondern hört auf den König von Assyrien. Er will Frieden mit euch schließen und lässt euch sagen, ihr könnt euch mir getrost ergeben. Prima, denkt man erstmal toll, ne? Aber halt mal, der wollte die alle irgendwie wegführen in das große, weite Assyrische Reich, irgendwo weg. Zumindest von Jerusalem und der Umgebung dort. Und viele haben das auch nicht überlebt. Also hier diese goldige Versprechung, die war nicht wahr. Deshalb hört nicht auf Hiskia, lasst euch von ihm nicht an der Nase herumführen, wenn er behauptet, der Herr wird uns helfen. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Wenn da die Arbeitskollegen sagen, du mit deinem Glauben. Wenn deine Kinder sagen, du mit deinem Glauben. Oder der Ehepartner. Wie gehst du damit um? Ist das nicht so live heute? Der Rashaki eben. Achso, ich habe noch 2 Verse weiter mitgebracht. Haben etwa die Götter anderer Völker sie von mir retten können? Nein, natürlich nicht. Habt ihr alle eingenommen, Gott? Nein, nicht ein einziger Gott konnte sein Land vor meiner Eroberung schützen und das wird ausgerichtet, der Gott, den ihr Herrn in Jerusalem vor mir bewahren. Also richtig, so richtig ne, unter der Gürtellinie gearbeitet, richtig psychologischer Druck aufgebaut, so richtig psychologische Kriegsführung gemacht, die hier rauskommt. Also,
Das ist klar, aus diesem ganzen Text heraus, hier sehen wir, der Feind stellt gezielt alles in Frage, hier in Form von dem Sanherib bzw. dem Rapture-Schatten. Ne? Da wird die eigene Kraft angezweifelt. Was soll man denn? Deine eigene Fähigkeit. Was kannst du denn überhaupt? Deine eigene Wertschätzung. Du bist ja nicht sehr viel. Den Glauben, die Größe und Macht Gottes, die werden zu niedergemacht, die werden wegdiskutiert. Unser Vertrauen auf Jesus Christus und Gott selbst, das wird erschüttert. Steckst du da einen Kopf in den Sand? Wie verhalten wir uns in der Situation? Was machen wir? Was hat Hiskia gemacht damals? Wenn wir so in unser Leben, unser persönliches Leben zurückgucken, es kommt natürlich darauf an, wie lange du auch schon ein Kind Gottes bist, aber häufig ist es doch so, gerade in solchen Proben, wo da so mal die Qualitätsprüfung über deinen Glauben drüber gelaufen ist, das hat dich doch persönlich, geistig zumindest weitergebracht. Aber häufig sieht man das in so einer Situation gar nicht richtig. Da sieht man nur die Berge, die sich in so endlichen Türmen. Hiskia ist verzweifelt. Es zerstört am Boden. Und das kommt aus den nächsten Stellen, die wir in der Bibel lesen, auch raus. 2. Könige 19, Vers 1. Als König Hiskia das hörte, zerriss auch er sein Gewand und hüllte sich in ein Trauergewand aus Sacktuch. Das war ein Zeichen der Trauer. Die Zerreißen der Kleider und also des Obergewandes und dann das Einhüllen in Sacktuch, das war ein äußeres Zeichen der tiefen Traurigkeit, der Verzweiflung, der Aussichtslosigkeit. Er sah wirklich keinen Silberschreiben mehr am Horizont. Da draußen dieser übermächtige Feind, viel, viel, viel stärker als der Hiskia mit seinen paar Leuten dort in Jerusalem. Er sah keinen Ausweg mehr. Deshalb trauerte er. Er zerriss sein Gewand. Zerstört am Boden. Der große König. Ein König. Der Topmanager von dem Volk damals. Und dann ging er in die Kneipe und trank erstmal ein Kirschwasser. Oder eine ganze Flasche. Macht er das? Nein. Er ging in den Tempel. Er ging in das Haus Gottes. Dort ging er hin. In der Parallelstelle dazu, im 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 20, wird da noch geschrieben. Und der König Hiskia und der Prophet Jesaja. Jesaja lebte zu dieser Zeit. Betete, also das ist unser Jesaja, den wir auch da als Bibelbuch dann auch als Autor von Bibelbuch auch kennen, beteten deswegen und schrieben zu ihm um Hilfe. Er ging noch nicht mal alleine in den Tempel. Weiß nicht, vielleicht waren sogar noch mehr Leute da, aber er ging nicht alleine. Hat gesehen, wir müssen gemeinsam müssen wir vor Gott treten und beten. Und beten. Nein, nicht nur beten, sondern schreien. Sie haben geschrien vor Gott. Sie haben ihre ganze Verzweiflung, ihre Aussichtslosigkeit von der ganzen Lage, haben sie vor Gott ausgebreitet und haben gesagt, wir können nichts. Ich als König kann dagegen nichts mehr tun. Er hat mit Sicherheit gesagt, Herr, so wollte ich in Deutsch über seinen Vater. Sieh, dein Volk ist in Gefahr. Das war das auserwählte Volk Gottes, um das es hier ging. Sie haben für das Volk geschrien vor Gott um Hilfe. Sie wussten selbst, konnten sie nicht sagen. Das war ihnen vollkommen klar. Alle Möglichkeiten, alle menschlichen, logischen Möglichkeiten, alles war ausgeschöpft. Nicht nur beten halt, nicht nur beten, sondern tatsächlich schreien für die Situation, die uns da gerade das Licht und die Sonne und die Freude und den Dank und alles rauben will. Und Chaos da im Leben. Sei es dann vielleicht in der Ehe, auf dem Arbeitsplatz, mit den Kindern und so weiter, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Ist das nicht das Richtige? Wie geht es weiter beim Hiskia? Wie geht es weiter beim Hiskia? Hiskia war am Ende. Er hatte keinen Plan mehr. Er hatte keine Idee mehr. War nur noch auf Verteidigung ausgerichtet. Und hoffentlich nicht verhungern, hoffentlich nicht verdursten, hoffentlich halten die Stadtmauern. Und das war so gut, das ist eine Perspektive. Wie geht es weiter? Der Jesaja war ja bei den Gebeten dabei. Und kurze Zeit vielleicht ein paar Stunden nach dem Gebet, schickte der Jesaja eine Nachricht an den Hiskia. Er hatte wahrscheinlich entweder ein Bild oder eine Vision oder zumindest Worte von Gott erhalten. Was ich ganz sicher, das war auch die Stimme Gottes. Und er sagte, hier lässt er hier zum Hiskia sagen, so spricht der Herr. Also Gott spricht hier. Nicht der Jesaja. Nicht ein gut gemeinter Rat oder sowas. Sondern Gott persönlich spricht hier. Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Lass dich nicht einschüchtern. Hab keine Angst. Das lässt der Jesaja hier als Bote dem Hiskia sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist das nicht irgendwas Supermäßiges? In der Situation, wenn du tatsächlich komplett am Ende bist, weder ein noch Ausweis weißt, kein Lichtblick mehr siehst, im Tunnel sitzt, alles ist schwarz vor Köln. Und da kriegst du die Zusage Gottes, entweder durchs Gebet oder durch eine Schriftstelle oder wo auch immer her. Aber dass du genau weißt, jetzt redet Gott. Und der sagt, hab keine Angst. Das gibt dir Ruhe. Das gibt dir Ruhe. Das verändert zwar erstmal noch nichts, überhaupt noch nichts an der Situation. Faust war noch besser, er hüpft vor den Stadtmauern, wollte ihn abgreifen. An der Situation hat sich nichts geändert. Aber hier spricht Gott dir Ruhe zu, hab keine Angst. Und das ist was Grandioses. Genau das brauchst du in der Situation. Komm erstmal runter, zur Ruhe. Lass dich nicht einschüchtern. Guck nicht irgendwo rundherum und denke, wo kommt nur irgendwie Hilfe her. Er begründet das auch noch. Wenn die Boten des Assyrienkönigs über mich lästern, sagt hier Gott. Sie lässt er nicht über dich. Sie greifen dich zwar menschlich an, aber eigentlich lässt er sie nicht. Ich, Gott, will ihn dazu bringen, dass er seine Toten von dir anzieht. Das ist eine großartige Zusage. Aufgrund von Gebet kriegst du diese Zusage. Aber wann sie eintrifft und wie, keine Ahnung, lässt Gott hoffen. Das finde ich immer wieder grandios dabei. Aber wir dürfen in dem Moment Ruhe kriegen. Wir dürfen zur Ruhe kommen. Und das ist cool. Und in dem Moment darfst du auch gespannt sein, wie Gott das irgendwie ausführen wird. Ich finde zwar die Situation auf der einen Seite genial, auf der anderen Seite möchte ich nie in so eine Situation ja wieder reinkommen oder überhaupt drin sein. Ne? Aber wir kriegen plötzlich hier etwas mit auf den Weg, was uns tatsächlich Ruhe gibt. Wie ist es weitergegangen? 2. Könige 19. Noch in dieser Nacht, also es war dann noch ein bisschen Zeit lang dazwischen, es waren noch ein paar andere Ereignisse dazwischen, aber dann schlussendlich, dann Vers 35 wird uns gesagt, noch in dieser Nacht schickte der Herr seinen Engel in das Lager der Assyrer. Er tötete 185.000 Soldaten. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät.
Der Sanhedrin, der ist wahrscheinlich so aufgestanden und hat das irgendwie gesehen. Mensch, wo sind meine Leute? Die treten ja gar nicht zum Appell an. Er ist verzweifelt. Er wusste nicht warum. Plötzlich war seine ganze Macht, all seine Kraft, alles, worauf er gebaut hat, alles war weg. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als ein paar dumme Sprüche zu machen und danach zu ziehen. Und er kam in seinen Lebzeiten, der Sanhedrin kam nicht wieder gegen Jerusalem. Wie Gott das dann führt, so eine Situation, geht über unsere Logik drüber hinaus. Er führt so eine Sache göttlich. Er führt es ganz anders. Mit ganz anderer Macht, mit ganz anderer Majestät. Mit ganz anderen Möglichkeiten. Die du nicht siehst, die ich nicht sehe. Der Hiskia wäre nie auf diese Idee gekommen, dass sowas passieren könnte. Das hat er sich vielleicht irgendwo gemacht. Ja, du hast es vielleicht gewünscht. Aber Realität? Nein, überhaupt nicht. 185.000 Menschen. Krass. Wie kann jemand, der Sebastian, die habe ich gestern Abend vom Flughafen abgeholt, die waren in Israel gewesen. Und da haben sie berichtet, da war der 6-Tage-Krieg gewesen. Ne, vor ein paar Jährchen. Und da standen auf der einen Seite von den Palästinensern oder Arabern standen 1500 Panzer. Und die Israeliten hatten 150 Panzer gehabt. Ne, stimmt, die Zahlen stimmen so ungefähr. Ne? Und mit den 150 Panzern haben die das so hingekriegt, dass das Volk Israel, der Staat Israel, entstehen durfte. Gegen so eine Übermacht. Auch vor ein paar Jahren waren noch solche unvorstellbaren Dinge möglich und auch heute sind sie mit Sicherheit genauso möglich, wenn Gott da dahinter steht. Ist krass. Ist krass. Typische Merkmale. Das ist eine Geschichte, die wir in der Bibel finden. Wir finden viele Lebensgeschichten in der Bibel und ich sage ganz einfach mal, wir können manche Parallelen auch zu den einzelnen Bibelstellen finden und dann habe ich einfach mal so ein paar typische Merkmale zusammengefasst. Gott möchte unser ganzes Vertrauen. Punkt. Unser ganzes Vertrauen. Nicht das Halbe, nicht ein Viertel, ganzes Vertrauen. Er möchte, dass wir unsere Situationen, Empfindungen ihm sagen. Ja, vor ihm schreien. Ja, nicht nur locker mit ihm spazieren gehen, sondern tatsächlich Kaffee trinken, so wie du das letzte Woche gesagt hattest, Matthias, in deiner Predigt. Das war ein Schreien von ihm. Unser Vater möchte, dass wir im Gebet unser Anliegen vor seinem Thron, vor dem göttlichen Thron ausbreiten, nicht vor irgendwas anderem, sondern vor seinem Thron. Und die Voraussetzung dafür ist eben ganz klar, die Sündenvergebung durch Jesus Christus und die Buße, dass wir umkehren. Und dass wir nicht mehr auf uns nur zählen oder nicht auf uns zählen, sondern unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Und dann darfst du von Gott eine königliche Lösung erwarten. Nicht eine erbärmliche, ärmliche, bettlermäßige Lösung, nein, sondern eine königliche Lösung. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, Vater, hab du vielen Dank, dass du der Herr über Himmel und Erde bist, dass du der König der Könige bist, dass du der bist, der alles in deinen Händen hält, dass du der bist, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Vater, hab du vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen als deine geliebten Kinder. Hab du vielen Dank, dass du durch Jesus Christus, deinen Sohn, uns zu Kindern Gottes machst. Machen willst. Auch du vielen Dank, dass wir dort zum Kreuz gehen dürfen und uns reinigen lassen dürfen, damit wir dort vor deinem Thron erscheinen dürfen. Auch du vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit des Gebetes, des Schreien vor dir, doch gibst. Auch du vielen Dank, dass du dich freust, wenn wir so zu dir kommen und alle unsere Anliegen, größer und klein, vor dir ausbreiten. Herr Vater, schenke, dass wir da
dann mehr und mehr immer wieder alle großen und kleinen Dinge doch vor dir ausbreiten, dass wir es lernen, unser ganzes Vertrauen auf dich zu setzen. Und du, vielen Dank, dass du uns so übermäßig liebst. Amen.